Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der laufenden 17. Staffel des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte kompakt zum Thema Zwischen Tradition und Moderne, jüdische Vereine gestern und heute. Als Gemeinschaftsprojekt versuchen die Teams des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam und das des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder neue Zugänge zu unterschiedlichen Themen zu eröffnen, wobei das IGDJ gerade die laufende Staffel kuratiert. Für Sie wollen wir in dieser Staffel die vielfältige jüdische Vereinswelt neu abbilden und damit unterschiedliche Perspektiven auf diese wichtigen zivilgesellschaftlichen Organisationen werfen. Während wir in der ersten Folge die Hamburger ehemaligen Vereine in Israel dank der Ausführung von Jana Mattis als Erinnerungsgemeinschaften und Aktionsgruppierungen kennenlernen durften, ging die zweite Folge mit einem genaueren Blick auf den Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ein und dank unseres Gastes Hendrik Schemann-Kösters auch den Fragen nach dem Aushandeln der Emanzipation, dem Kampf gegen Antisemitismus und dem Wunsch und dem Streben nach Rechtsstaatlichkeit nach. In der dritten Folge wenden wir unseren Blick aus der Vergangenheit in die Gegenwart und wollen im Gespräch mit unserem heutigen Gast, nämlich Barbara Guggenheim, gegenwärtige Motive, Chancen und Herausforderungen von jüdischen Vereinen nachgehen. Damit nehmen wir ganz dem Anspruch der Staffel folgend auch im Heute die Strukturen, die Protagonisten, Ideale und deren Zeiten wie Absichten in den Blick und zeigen auf, wie vielfältig jüdisches Leben nicht nur gestern, sondern auch heute ist und wie eng es mit gesellschaftlichen Vorstellungen und Rahmenbedingungen verwoben ist. Barbara Guggenheim, unser Gast in der heutigen Episode, wurde in der Schweiz geboren, ist ausgebildete Buchhändlerin und langjährige literarische Agentin in Zürich gewesen, einem Zentrum dieses kulturliterarischen Feldes. 1993 zog sie nach Hamburg und wurde hier zu einer der treibenden Kräfte für die Gründung des jüdischen Salon am Grindel e.V. und ihr Interesse an einer vielfältigen und lebendigen Kulturlandschaft genau in dieser Stadt brachte sie unter anderem auch dazu, neben Judith Landshut und Gabriele Fenisch das jüdische Kochbuch aus Hamburg mit herauszugeben und entlang eines kulinarisch-historischen Zuganges neue Perspektiven auf die jüdische Geschichte und Kultur freizugeben. Am Interviewprojekt zum jüdischen Leben in Hamburg seit 1945, jüdisches Leben erzählen, Geschichten präsentieren, Vielfalt abbilden, nahm sie genauso teil, wie sie sich langjährig in der Kulturszene Hamburgs engagierte. Ihr Engagement und das Engagement des gesamten Teams des jüdischen Salon am Grindel stehen somit stellvertretend für einen Gestaltungswillen, der das jüdische Leben in der Gegenwart und in vielen Orten mitbestimmt. Ich wünsche Ihnen nun eine spannende Folge und ein interessantes Gespräch mit unserem heutigen Gast, Barbara Guggenheim. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, dass zur neuesten Folge des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte kompakt Barbara Guggenheim hier zu Besuch beim Podcast-Studio in Hamburg ist und wir dank ihrer Ausführung wir einführen können und eintauchen können in die Gegenwart jüdischer Vereine. Wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, legen wir in dieser Staffel einen Fokus auf das jüdische Vereinswesen und wir schauen aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Funktionen und Rollen, die jüdische Vereine einnehmen und ausüben konnten und immer noch können. Nach den ersten Folgen haben wir schon einiges kennenlernen dürfen und auch an Wissen hinzugewonnen, wobei wir in den vorab geführten Gesprächen zumeist einen Blick in die Vergangenheit geworfen haben. Und insofern freut es mich ganz besonders, dass wir dem Titel und der gesamten Reihe nun auch gerecht werden und einen Blick auf das Heute werfen. Hierfür kann ich mir keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen als Barbara Guggenheim, die aktiv die jüdische Vereinsszene hier in Hamburg mitgestaltet und so uns auch einen oft auch schwerer zu erhaltenen Blick hinter die Kulissen ermöglichen wird. Das heißt, wir freuen uns ganz besonders, dass du heute hier bist, Barbara. Schön, dass du da bist und unseren Hörern die Gegenwart der jüdischen Vereine einmal vor Augen führen wirst.
Vielen Dank, lieber Björn, für die nette Einladung.
Eines deiner größten Projekte, würde ich vielleicht sagen, da kannst du mich auch berichtigen, in den letzten 10 bis 20 Jahren ja schon fast, ist die Gründung des Vereins hier in Hamburg, Jüdischer Salon am Grindel e.V., den du zusammen mit weiteren Enthusiastinnen und Enthusiasten gegründet hast. 2008 hast du den Verein ins Leben gerufen. Ja, vielleicht erklärst du vielleicht auch mal, was sind die großen Ideen, die hinter so einer Vereinsgründung stehen, und warum hast du dich hierfür begeistert?
Ich erzähle vielleicht vom Anfang, wie Sonja Siemenauer, es war an einem Pesach-Seder bei uns zu Hause, und Sonja und ihr Mann waren bei uns, und sie hatte am selben Tag oder ein paar Tage vorher von der Druckerei Fleschner am Grindelhof, wo sie immer ihre Briefschaften gedruckt hat, das Angebot bekommen, die Räume dort zu übernehmen. Wobei es, der Herr Fleschner hatte ihr den Büroteil vorne zum Grindelhof hin und die Druckhalle. Das hing so zusammen angeboten. Und Sonja und ich waren befreundet und hatten schon früher einmal darüber gesprochen, dass uns das kulturelle Angebot an jüdischer Kultur vor allem in Hamburg nicht reichen würde und wir eigentlich gerne dazu beitragen würden, das aufzustocken. Und so kam dieses Angebot von Räumen mitten im Grindel eigentlich ganz passend. Und Sonja hatte sich vorgestellt, dass das eine ganz einfache Sache würde. Man geht, fragt alle Leute, ob man Tische und Stühle gebraucht kriegen kann, und dann würde es Thermoskannen mit Kaffee geben. Und dann würde man Leute einladen, und von Anfang an war eigentlich die Idee, dass wir nur Veranstaltungen machen würden, die uns persönlich interessieren würden, die uns bereichern würden, wo wir was lernen könnten. Und wenn dann noch Leute dazukommen würden, die mithörten, dann umso besser. Aber ob das jüdische Leute oder nicht-jüdische Leute sein würden, das spielte absolut gar keine Rolle. Hauptsache, wir hatten eine Veranstaltung, wie wir sie uns vorstellten.
Also sozusagen ganz persönliche Gründe, ja, jüdische Kultur, Kunst, Literatur neu zugänglich zu machen. Das ist die persönliche Seite, die du uns jetzt vorgestellt hast. Wie würdest du denn sagen, war die gesellschaftliche oder städtische Seite zu beurteilen? Hat das auch zu beigetragen, solch einen Verein aus der Taufe zu heben, oder war das allein aus diesem persönlichen, individuellen Wunsch eine der treibenden Kräfte, um einen solchen Verein ins Leben zu rufen?
Also lass mich noch einmal ein bisschen zurückgehen. Es kam noch dazu, dass ein paar Leute dazugekommen sind, nämlich zum Beispiel Michael Heimann, der war damals und ist es heute noch Mitglied in der jüdischen Gemeinde, Sonja übrigens auch. Und dann kam Andreas Heller dazu, ein Architekt, der in Hamburg sein Büro hat. Und der dachte viel größer, also viel größer auf jeden Fall, wie wir mit den gebrauchten Möbeln und den Thermoskannen. Und relativ schnell gab es dann die Idee, ein Café, einen Salon und das Café mit einer kleinen Buchhandlung zu bauen. Und das war natürlich auch von der finanziellen Seite dann so groß, dass man sich mit der Stadt verständigen musste. Frau von Welk war damals Kultursenatorin, und Sonja hat bei ihren Gesprächen mit ihr eigentlich offene Türen eingerannt. Es war, wir haben den Salon, also die Idee kam auf, und gegründet wirklich wurde er 2007. Er hat 2008 eröffnet, aber 2007 war die Gründung. Und damals ist auch die jüdische Gemeinde an den Grindelhof gezogen, in das Gebäude der Talmud-Tora-Schule. Das heißt, der Grindelhof oder der Grindel wurden sowieso wieder jüdisch belebt oder belebt mit jüdischem Leben besser. Und wenn dann noch ein Café, ein jüdisches Café und ein Salon dahin kamen, so würde das in doppelter Hinsicht eigentlich gelungen sein. Und das hat sie sofort eingesehen und so war es eigentlich gar kein Problem, die Stadt für dieses Projekt zu gewinnen.
Und würdest du sagen, das war was ganz Besonderes? Also war das sehr Hamburg-spezifisch oder gab es sozusagen auch überregionale Impulse, die ihr aufgenommen habt, weil du sozusagen gerade gezeigt hast, die Stadtpolitik hatte eine bestimmte Rolle gespielt, die, ich sag mal, Wachstum der jüdischen Gemeinde, die Zuwanderung der russisch-jüdischen oder ehemals aus der ehemaligen Sowjetunion kommenden, die ja wirklich ja in der ganzen Bundesrepublik, glaube ich, so einen Impuls gegeben hat. Manche sprachen von der Renaissance jüdischen Lebens. Also war das was spezifisch hamburgerisch oder siehst du auch Parallelen zu anderen Städten, dass es sozusagen ein Aufleben jüdischer Kultur wieder begann in dieser Zeit?
Also ich glaube einfach, weil die Anzahl der jüdischen Zuwanderer in Hamburg doch relativ hoch war, dass die Stadt und aber eigentlich auch die Republik sich doch eingestellt haben auf eine, wie du sagst, Renaissance jüdischen Lebens in Deutschland. Und später kamen auch die Israelis noch dazu. Die hat es leider immer sehr nach Berlin gezogen. Ich habe mir immer gewünscht, dass Berlin irgendwann überschwappt nach Hamburg. Das ist bislang nicht so richtig passiert, aber ich bin voller Hoffnung, dass es noch passiert.
Da wären wir schon bei dem Wunsch. Aber wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen zu dem Namen. Du hast ja uns gerade schon erklärt, das Grindel sozusagen als ehemaliges und auch wieder neues jüdisches Viertel ist so eine Verortung, auch im Namen eures Vereins. Und das andere ist ja die Betonung des jüdischen Salons. Damit schwingen ja einzelne Vorstellungen, historische Vorstellungen auch mit, die Sie, liebe Hörerinnen, vielleicht auch schon gehört haben in anderen Podcast-Staffeln. Aus der zweiten Staffel gab es zum Beispiel eine Folge zu Rachel Levin-Warnhagen und da bezog man sich auf historische Beispiele von den zumeist in Berlin, aber auch in Hamburg existierenden Salons von eben Farnham oder Henriette Herz, die intellektuelle Treffpunkte waren, Austauschmöglichkeiten gegeben haben. Wie würdest du vielleicht hier die Bezüge sehen und setzen? Habt ihr praktisch daran anknüpfen wollen, an dieses historische Phänomen der jüdischen Salons um 1800?
Also Sonja mag das damals anders gesehen haben. Du fragst mich heute. Ja. Ich würde sagen, eher nicht. Die Salonieren haben in regelmäßigen Abständen zu Hause, Betonung zu Hause, sicherlich öfter die gleichen Leute eingeladen, nämlich Freunde und Bekannte, und ihnen unterschiedliche Redner vorgestellt. Und dann haben sicher auch Debatten oder Gespräche in diesen Häusern stattgefunden. Wir wiederum sind weniger debattenlastig und vor allem ist es öffentlich. Zu uns kann jeder kommen und können alles sagen. Es gibt keinen Maulkorb bei uns, aber das ist, glaube ich, schon anders. Im Übrigen haben die Salonieren ja auch vor allem versucht, sich selber ein bisschen darzustellen und auch quasi ins Reden zu kommen.
In den Austausch zu kommen, glaube ich auch. Über die, ich glaube auch Standesgrenzen hinweg und so ein bisschen sehe ich da auch so ein paar Bezüge, weil ihr wollt ja auch an eine breite Öffentlichkeit, du hattest ja gerade schon gesagt, jüdisch und nicht jüdisch, eigentlich Interessierte ansprechen, wenn man das so möchte und damit gewisse Zugänglichkeit zu jüdischer Kultur und Kunst und Literatur bieten. Was sind vielleicht noch die Ziele?
Also ich hatte ja gesagt, dass wir machen, was uns interessiert. Und die Ziele sind schon eigentlich eine Öffnung, eine Art Brückenbau vielleicht sogar. Aber mir ist es wichtig, dass wir einen sehr niedrigschwelligen Zugang ermöglichen und dass die Menschen, die zu uns kommen, überhaupt nicht Angst haben müssen, nichts vom Judentum zu verstehen oder sich falsch zu benehmen. Es ist mir wichtig, dass sie einfach kommen können. Und ich glaube, dass in diesen 18 Jahren nun das auch schon klar geworden ist.
Und ich meine, ihr steht ja für ein vielfältiges Programm und, glaube ich, auch eine Zugänglichkeit für praktisch eine Vielfalt des Jüdischen, würde ich es vielleicht beschreiben, dass sozusagen ihr gerne wirklich durch die Bank Einladungspolitik betreibt und damit auch vielleicht den einen oder die andere nach Hamburg holt, die jetzt nicht auf den ersten Blick für jeden bekannt ist. Und das ist ja eigentlich was ganz Besonderes, was ihr sozusagen ermöglicht für ein breit interessiertes Publikum hier in Hamburg.
Absolut. Also das macht aber auch uns allen großen Spaß, uns zu überlegen, wen könnten wir einladen. Das ist überhaupt das Schöne inzwischen, auch nach so langer Zeit, dass wir gar keine Mühe mehr haben, Einladungen auszusprechen. Kürzlich war Natascha Freundl bei uns, die beim RBB arbeitet und hat Maria Stepanova moderiert. Und demnächst kommt Vivian Perkovic, die man von Dreisat kennt, der Kulturzeit, die bei uns sein wird. Also die kommen alle und gerne und das freut uns sehr.
Das heißt, ihr seid schon ein etablierter Player, würde man vielleicht in der heutigen Sprache sagen. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Und ich glaube auch, ihr versucht sozusagen aktuelle Debatten auch aufzunehmen. Ihr wollt sozusagen auch natürlich eine Möglichkeit der Auseinandersetzung bieten mit gegenwartsrelevanten Themen. Welche Debatten, würdest du sagen, hattet ihr schon oder haben dich besonders begeistert oder auch herausgefordert? Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, damit wir so Verständnis bekommen, wie ihr arbeitet?
Also wir hatten Meron Mendel. Nicht zur Freude von allen Hamburger jüdischen Institutionen. Aber es war uns wichtig und es war auch ein sehr toller Abend. Wir hatten auch kürzlich Tomer Dotan Dreifuss eingeladen. Nicht alle hat diese Einladung erfreut, auch bei uns im Team nicht. Tomer hat eine relativ extreme Art, sich über israelische Politik zu äußern. Aber wir fanden, dass es wichtig ist, auch ihn, wir versuchen wirklich eigentlich eine größere Bandbreite abzubilden, aber wir sind nicht besonders debattenfreudig. Und das tut mir manchmal auch ein bisschen leid. Es ist nicht so, dass bei uns die großen Debatten über die Gegenwart oder israelische Politik oder andere Länder oder Antisemitismus oder stattfinden.
Kann ja noch kommen, die große Debattenkultur. Wo wir gerade bei der Gegenwart sind, wie wichtig ist es euch sozusagen genau an diesen Debatten der Jetztzeit zu sein?
Also es ist uns sehr wichtig, die Gegenwart, weil es gibt viele andere Institutionen, zum Beispiel euch, die sich um die Vergangenheit kümmern. Und uns ist es wichtig, wir leben jetzt. Wir wollen auch, dass alle um uns herum uns wahrnehmen als die lebenden Juden von heute in Deutschland. Wir sehen in Hamburg eigentlich das auch ein bisschen als unsere Aufgabe an. Und ich glaube auch, dass wir in der Stadt dafür gemocht werden. Also wir haben gute Beziehungen zur Kulturbehörde und überhaupt zur Stadt. Und das freut uns sehr und erleichtert die Dinge natürlich maßgeblich.
Genau, darauf kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen. Aber es zeigt ja auch so nach dem Motto, dass hier auch vielleicht so eine kleine Lücke schließt. Also dass ihr eine vielfältige oder eine Plattform bieten könnt für Künstlerinnen und Kulturschaffende, die man bei euch erleben kann. Aber genau diese Vielfalt abzubilden, ist ja, glaube ich, auch schon ein Riesenfund, mit dem man wuchern kann.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Und ich bin eigentlich sehr bestrebt,
Meinung. Am Anfang
auch
haben wir ja kurz
in
geredet
der Stadt
über
und innerhalb
die
der jüdischen Community den Frieden zu halten.
Hießen
es
sie
ist
damals
mir
im
wichtig,
Jargon,
dass ich finde, die Welt ist kompliziert genug. Die jüdische
und
Welt
aus
und
Israel,
die israelische
auch ihre
Politik
und
allemal.
Und
Also
die,
es tut nicht Not, dass wir auf einer in einer relativ kleinen Umgebung, die jüdischen Umgebung, sage ich mal, wie sie in Hamburg existiert, uns noch kabbeln. Das finde ich ganz unnötig. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich es in Abstimmung mit meinem Team so ein bisschen zurückhaltend angehe, die Debatten aufzubrechen.
Vorhin hast du schon angesprochen, du habt gute Beziehungen zu verschiedensten städtischen Repräsentanten oder Behörden. Das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, wie kann man denn sowas alles finanzieren? Ein Verein lebt ja natürlich von den Ideen und dem Engagement der Einzelnen. Das hast du ja gerade schon gesagt, ihr seid ein ganzes Team. Aber wie finanziert ihr sozusagen die gesamte Vereinsidee?
Wir sind von der Stadt ganz gut gehalten. Das war nicht immer so, aber jetzt ist es so. Und wir haben einen Freundeskreis. Und wir kriegen immer mal unerwartet Spenden. Und im Übrigen ist es so, dass wenn wir, weil es zum Beispiel im kommenden Juni eine musikalische Veranstaltung geben wird, zu der vier Musiker kommen, dann wird das relativ teuer. Und dann kann ich aber mit der Unterstützung von der einen oder anderen Stiftung hier in Hamburg rechnen. Das ist wirklich, du hast es vorher schon gesagt, das Schöne, dass weil es uns jetzt so lange gibt, kommen nicht nur die Gäste, die eingeladenen Gäste gerne, sondern auch bei den Stiftungen ist es einfacher geworden.
Die Kosten, die sich vielleicht ergeben, speisen sich natürlich nicht nur aus den Gagen der Künstlerinnen und Künstler oder die Honorare, sondern auch wahrscheinlich um den Ort, den man bespielen möchte. Am Anfang hattest du es ja schon gesagt, sozusagen die Beginngeschichte lag ja dann doch eher schwierigem Terrain mit hinterliegenden Büros. Wie sehr oder wie wichtig ist euch sozusagen auch einen bestimmten Ort zu haben?
Also es ist ja so, dass wir bis 2022 im Salon, im Café waren. Und dann wollte der Kaffeebetreiber sich vergrößern und hat uns gebeten, uns einen anderen Raum zu suchen. Das ging so auf Anhieb nicht mit einem Raum und deshalb haben wir quasi den Salon en route gegründet und haben uns Räume gesucht, zum Beispiel im Warburghaus, bei Tonali, im Hannah-Arendt-Salon am Schulterblatt, wo wir unterkommen konnten für Veranstaltungen. Und inzwischen muss ich sagen, bin ich ein großer Fan dieser En route-Geschichte, weil man doch immer wieder anderes Publikum zieht. Und man kann auch das Thema manchmal ein bisschen an die Räume anpassen oder die Räume an das Thema. Und das macht eigentlich, ich finde, es macht Spaß. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber das machen wir gerne.
Du hattest gerade schon das Stichwort Publikum genannt. Natürlich ist es sehr interessant, wie die Ideen und die Vision von einer Sichtbarmachung jüdischen Lebens heute überhaupt angenommen wird. Was ist denn da so der Bedarf oder der Wille, sich wirklich darauf einlassen zu wollen? Kannst du zu dem Publikum was sagen?
Ja, ich denke schon. Also wir haben ein Stammpublikum, das teilweise schon wirklich sehr, sehr lange kommt. Wir haben kürzlich gerade einen Nachmittag gemacht über eine der ersten Freundeskreismitgliedschaften, eine Frau, die tatsächlich ungefähr seit dem ersten Tag Mitglied ist bei uns im Freundeskreis. Und das hat Gründe, dass sie so eine Freundschaft hat mit dem jüdischen Salon. Die liegen in ihrer Biografie versteckt. Und darüber hat sie Stefan Samtleben mit ihr unterhalten und das war wirklich sehr interessant. Also es gibt den Freundeskreis, der oft kommt, es gibt das Stammpublikum, es gibt immer Interessierte, die nun für die spezielle Veranstaltung kommen. Das Publikum ist, würde ich sagen, oft akademisch, kommt teilweise von weit her. Und immer mal gibt es auch ein jüngeres Publikum, aber ich denke, das ist was, worauf wir achten sollten, dass wir auch mehr jüngere Leute ansprechen. Aber das ist das Problem, was alle Kulturinstitutionen, die großen und die kleinen, haben.
Genau, ich wollte gerade sagen, auch wir als IGDJ wünschen uns natürlich immer eine breitere, generationenübergreifende Begeisterung für unsere Themen. Ich glaube, darum arbeiten wir beide. Insofern ist es ja ganz interessant zu sehen, dass wir uns vielleicht auch gegenseitig Ideen zuspielen können, wie das funktionieren kann. Aber ich glaube, genauso vielfältig oder eine der Schlüsseln vielleicht auch, um eine oder breiter aufgestellte, ein breiter aufgestelltes Publikum zu erreichen, ist ja vielleicht auch das Team. Vielleicht magst du uns diese Zusammensetzung des Teams, der Begeisterten, die so einen Verein überhaupt am Leben halten. Was sind da so die Beweggründe, die Biografien vielleicht auf, die da aufeinandertreffen? Du hattest ja gerade schon gesagt, in den Auseinandersetzungen um das Programm, die Moderation, die Themen, die ihr sozusagen bespielen wollt.
Ja, das kann ich gerne versuchen. Also von der Gründergeneration bin ich quasi noch die Einzige, die übrig geblieben ist. Ein paar der Gründer sind jetzt in Berlin ansässig und Michael Heimann, das muss ich vielleicht auch noch sagen, der den religiösen Part eigentlich bei uns übernommen hat und immer mal auch eine Veranstaltung zu den religiösen Gedanken des Judentums beigesteuert hat, der kümmert sich nun sehr um seine Gemeinde innerhalb der jüdischen Gemeinde am Grindelhof und macht das nicht mehr und das fehlt so ein bisschen. Aber unser Team jetzt ist sehr viel jünger, die meisten wie ich, und es sind sehr viele Literaturwissenschaftler dabei, das ist Zufall, oder Historiker. Über die Motivation, also Sebastian Schirmeister, der mit mir im Vorstand ist, hat das als Literaturwissenschaftler den Schwerpunkt jüdische und israelische Literatur. Also da liegt es ein bisschen auf der Hand. Jasmin Sohnemann, die auch mit mir im Vorstand ist, hat über Stefan Zweig promoviert und Christina Omelchenko, die ihr hier auch gut kennt, das ist eigentlich auch ihr Thema, die jüdische und vielleicht bei ihr noch die osteuropäische jüdische Literatur. Liat Shadmi ist ein Grafiker und Typograf aus Israel, der unser neues Erscheinungsbild entworfen hat, mit dem wir sehr happy sind. Und dann gibt es noch ein paar Teammitglieder, die so einzelne Aufgaben übernehmen, die auch das hat sich irgendwie so ergeben.
Also man sieht, es ist genauso vielfältig wie letztlich eure Themen und der gesamte Salon. Sozusagen das Team spiegelt vielleicht auch die Vision wieder, die ihr versucht umzusetzen, was ja eigentlich ganz schön ist. Du hast mich ja berichtigt und ich habe schon wieder was gelernt. 2007 ist die Idee begründet worden, 2008 ist dann die Realität wahr geworden, dass der jüdische Salon am Grindel e.V. gegründet wurde. Das heißt, es nähert sich langsam, aber sicher auch schon ein kleines Jubiläum, das man vielleicht auch feiern wollen würde. Was wären hier vielleicht deine Wünsche für deinen Verein und vielleicht auch für die Stadt?
Also ich wünsche mir natürlich, dass es uns gelingen wird, weiterhin ein attraktives Programm anzubieten, dass es so sein wird, dass das Publikum gerne zu uns kommt, sich auch nicht fürchtet. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, dass eigentlich vor jeder Veranstaltung der Anruf bei der Polizei ansteht. und jetzt manchmal auch ein Sicherheitsdienst bestellt wird. Wir tun das vor allem auch, um dem Publikum das Gefühl zu geben, dass wir um seine Sicherheit besorgt sind. Es geht nicht nur um uns. Und dass wir in der Tat vielleicht auch ein jüngeres Publikum ansprechen können. Das sind so meine Wünsche, dass wir, dass das Team zusammenbleibt und dass es dann vielleicht auch irgendwann in mehr Leute noch dazukommen und ich mich dann vielleicht irgendwann zurückziehe oder so.
Soweit sind wir hoffentlich noch nicht, weil wir brauchen natürlich auch aktive Denkerinnen und Denker. Du sprachst es ja an, dass sich schon auch einiges verändert hat in den letzten Jahren vielleicht. Bestimmte Themen vielleicht auch auf euer Tableau gekommen sind. Wie würdest du sozusagen die letzten 5 Jahre des Vereins vielleicht rückblickend beurteilen? Gibt es da Themen, die eine gewisse Relevanz bekommen haben in den letzten Jahren?
Ich mag ja immer nicht so gerne über Antisemitismus sprechen und ich möchte aber hier doch einmal sagen, dass seit es den Salon gibt, es keinen Antisemitismus gibt im Salon. Wir haben keine Hate-Mails gekriegt, wir kriegen keine Anrufe, es ist kein Konflikt, der an einem Abend aufkommt, jemals passiert. Und das freut uns und bestätigt uns ein bisschen, es mit den ganz aktuellen Debatten vielleicht, wie soll ich sagen, nicht zu übertreiben. Wobei es ist nicht so, dass wir das unter den Teppich kehren. Und die Gründe, warum zum Beispiel Stefan Hensel, der letzte Antisemitismusbeauftragte in Hamburg, seinen Job an den Nagel gehängt hat, bedrücken schon sehr. Aber wir lassen das wie nicht zu uns durchdringen.
Vielleicht ist ja auch die Auseinandersetzung mit der Kunst und Literatur und Kultur praktisch bringt ja die gegenwärtigen Debatten sozusagen durch die Hintertür eigentlich rein, weil viele Themen, die über diese Sparten abgehandelt werden, natürlich auch eine Reaktion auf Antisemitismus, eine Frage von Integration, von Ausgrenzung, immer wieder natürlich auch auftauchen lassen. Insofern ist es vielleicht eine indirektere Abhandlung sozusagen solcher oftmals emotional geführten Debatten, die auch alle herausfordern. Wir sind schon überraschenderweise am Ende angekommen der Folge. Und wie immer fragen wir natürlich unsere Gesprächspartnerinnen und Partner, ob sie vielleicht einen Ort für unsere Hörerinnen und Hörer bereit haben, real, digital, wo man vielleicht dieses aktive jüdische Vereins- und Kulturleben noch einmal nachsinnen lassen kann. Hättest du da einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also es tut mir leid, dass es jetzt wirklich ein Tipp aus dem Salon ist. Eine Veranstaltung, die am 27. März im Warburghaus stattfinden wird. Und zwar stellt Marko Dinic, der in Serbien geborene und aufgewachsene Autor, der später in Österreich studiert hat und dort auch lebt, seinen Roman »Das Buch der Gesichter« vor. Das Buch handelt an einem Sommertag 1942 und an dem Tag galt Serbien als judenrein. Und er schreibt in 8 Kapiteln unterschiedliche Geschichten, die immer an diesem Tag stattfinden. Es ist sehr literarisch, es ist auch ein bisschen Arbeit, das Buch zu lesen, aber ich bin sehr begeistert, wusste selber auch nicht so sehr genau um das jüdische Leben in Serbien. Und es ist sehr, also es ist Fiktion, aber sehr gut recherchierte Fiktion. Und zu diesem Abend wird, wie schon erwähnt, Vivian Perkovic kommen. Die hat selber einen slowenisch-serbischen familiären Hintergrund. Und da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Und wenn es gelingt, jetzt über dieses Erzählen von, über dieses Buch, noch ein paar Leute anzulocken, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Das Buch war auf der Longlist des Buchpreises in 2025.
Also ein Buchtipp und Veranstaltungstipps im einen, das ist ja ganz besonders. Und unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich sicherlich, auch wenn sie herausgefordert werden von einem literarischen Buch. Und natürlich sind sie herzlich eingeladen, dann zu der Veranstaltung zu kommen. Und ganz besonders freue ich mich, dass du die Brücke geschlagen hast zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sozusagen mit dem Blick auf die Geschichte des serbisch-jüdischen Autors und seiner Publikation und eben auch die gegenwärtige Auseinandersetzung und Diskussion, die dann bei euch stattfinden wird. Erst einmal herzlichen Dank für diese Einblicke und die Blicke hinter die Kulisse von einem, ja, lebendigen jüdischen Verein heute.
Ja, also wer immer zuhört und bei uns regelmäßig ist oder demnächst regelmäßig kommt, danke fürs Kommen und kommen Sie und danke für das nette Gespräch mit dir und die Einladung und ja. Bis bald.
Genau, und diesem Gruß schließe ich mich natürlich an. Schalten Sie auch beim nächsten ersten Freitag wieder ein, wenn die Abschlussfolge dann online gehen wird. Herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.